mal, ich glaube, nur die, die wirklich die Mauer so erlebt und erlitten haben. Ich kann mich erinnern, als ich als Jugendlicher mal vor der Mauer stand, einfach so Tränen flossen über meinen Augen. Ich sage, wie können Menschen sich sowas antun? Was für eine Freude, diesen Tag zu erleben vor 25 Jahren. Und ich möchte heute, werden wir im zweiten Teil sein, krisenfest im Verlust. Nächste Woche, wie gesagt, ist der dritte Teil, krisenfest in Finanzsorgen. Und ich möchte einfach einleiten, Verlust ist für unsere Gesellschaft nicht das Einfachste, sondern, glaube ich, eins der schwierigsten. Wir leben in einer Gesellschaft, die geprägt ist von Konsum. Wir sind eine Konsumgesellschaft. Wir definieren sogar Glück über Haben. Was ich habe, das definiert mein Glücklichsein. Wenn ich etwas nicht habe, dann bin ich unglücklich. Wir sind geprägt durch Werbeslogans wie Geiz ist geil oder mein Haus, meine Yacht, mein Job, mein Auto. All diese Dinge ist ein Ausdruck dafür, dass wir unseren Wert oder wir erlaubt haben in unserer Gesellschaft, dass der Wert des Menschen, dass unser Wert definiert wird durch Besitz, durch Haben. Und dementsprechend, weil wer hat, der ist glücklich, wer nicht hat, der ist unglücklich. Deswegen kann unsere Gesellschaft auch so schwierig mit Verlust umgehen. So schwierig auch darüber sprechen. Ich erlebe das immer wieder bei Beerdigungen. Beerdigungen sind eine sehr, sehr gute Gelegenheit auch zu prüfen, wo Menschen gerade sind in ihrem Leben. Wenn Menschen geliebte Verwandten verloren haben, die kaum darüber sprechen können, in der Gemeinde können wir kaum darüber sprechen, wenn Unternehmer Bankrott anmelden müssen oder im finanziellen Verlust sind. Das sind Dinge, die setzen uns in Scham, die setzen uns ins Schweigen, in die Sprachlosigkeit. Und ich möchte heute einmal eine ganz andere Sicht bringen, die Sicht, die Jesus Christus hat, der uns krisenfest macht, Amen, in jeder Lebenskrise. Aber ich möchte auch nochmal mein Fett loswerden bei uns Christen. Entschuldigung, wenn ich das auch nochmal sagen darf. Und zwar, es gab eine Zeit oder gibt immer noch eine Zeit, wo auch im freichristlichen Bereich, wer reich war, das war ein Zeichen dafür, dass er von Gott gesegnet war. Wer reich ist, das ist ein Zeichen dafür, dass Gott dich lieb hat. Das war auch eine sehr, sehr einseitige Interpretation des Wortes Gottes. Aber ich möchte euch gern die Jesus-Definition geben. Über wirkliche Reichtumsmentalität, über wirkliche Definition, wer ist reich und wer ist arm. Denkt doch an die vielen Gleichnisse, die Jesus uns gegeben hat. Denkt an Jesus, der uns gelehrt hat über den Dummkopf, über den Toren, den reichen Mann, der gesagt hat, ich baue mir noch eine Scheune, ich kann mir noch mehr Güter anhäufen und dann sage ich zu meiner Seele, jetzt kannst du Ruhe haben, jetzt kannst du in Frieden sein. Und Jesus sagt über ihn, er war ein Tor, ein Dummkopf auf Deutsch gesagt und in dieser Nacht starb er und alles war weg und es kam der Tag, wo wirklich zählt, was Reichtum, was Armut bedeutet. Jesus hat uns vorgemacht, was wirklicher Reichtum ist und was wirkliche Reichtumsmentalität ist. Wir lesen es im Philipperbrief, Kapitel 2, Verse 5 bis 7. Da ist die Aufforderung an uns durch den Heiligen Geist. Habt diese Gesinnung, habt dieses Ziel, habt diese Vision in eurem Leben, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war, absoluter Reichtum, absolute Herrlichkeit und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, aber er machte sich selbst zu nichts, nahm Knechtgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und in der Gestalt als ein Mensch erfunden worden ist. Wow. Hier ist die Reichtumsmentalität von Jesus Christus. Er, der Reichste, der in der Herrlichkeit Gottes war. Was ist das für eine Karriere? Was ist das für ein Job, Gott zu sein? Ha? Architekt des Universums, zu sprechen zu den Galaxien. Seid, boom, und sie sind. Mann, so einen Job möchte ich auch gerne haben. Amen. und erst die Bezahlung. Die kann man in Euro wahrscheinlich nicht bezahlen. Und dann dieser Tag, wo Jesus bewegt von Liebe, bewegt von Erbarmen, Mensch wurde. Was für ein Gegensatz. Er, der unbegrenzt war von Raum und Zeit, Geist ist, das Wort ist, alles erschaffen hat, Tote auferweckt hat. Er, der sich selbst begrenzte mit Leib, ein kleines Baby wurde, die Nächte durchgeschrien. Unsere jungen Eltern wissen genau, wie es ist. Ne? Für euch ist es auch anstrengend, aber für die Babys auch. Er selbst begrenzte sich. Er wurde Mensch. Er begrenzte sich hier auf der Erde durch seine Leiblichkeit. Und nicht nur das. Er, der Allmächtige ist, beugt sich unter die Gewalt von Menschen und stirbt am Kreuz, um uns zu erretten. Was für ein Reichtum. Das heißt, die biblische Definition von Reichtum ist nicht das, was wir haben, ist nicht das, was wir horten, sondern die biblische Definition ist das, was wir geben. Das, was wir geben können an andere. Ich möchte heute ein bisschen weiter sprechen über die Gedanken, die ich letzte Woche angesprochen habe. Einige meiner Frauen haben gesagt, du hast letzte Woche schwierige Gedanken, schwierige Fragen gestellt bei Hiob. Warum hat Gott Auschwitz zugelassen? Warum hat Gott den Zweiten Weltkrieg zugelassen? Warum hat Gott zugelassen, dass mein Kind vergewaltigt wird oder stirbt? Und ich möchte heute ein bisschen tiefer damit einsteigen. Und ich glaube, dass die Bibel uns nicht nur hilft auf dem Weg des Leides. Und wir sehen es in vielen, vielen Zeugnissen, wie Christen durch Leid gehen und dann ein Happy End geschieht hier auf Erden. Aber ich möchte heute eine schwierigere Frage beschäftigen, nämlich, wie ist es, wenn kein Happy End auf Erden geschieht? Wir lesen das in Hebräer 11, Vers 36 bis 38. Das sind so die letzten Glaubenshelden. Das ist dieses Glaubensheldenskapitel, angefangen von Abraham bis zu David und all diese Helden, die gesiegt haben durch ihren Glauben in diesem Leben, hier auf diesem Planeten. Und in den letzten Versen in Hebräer 11, 36 bis 38, da kommen die, die kein Happy End hier auf Erden erlebt haben. Nämlich die, die um ihres Glaubens willen an Jesus Christus. Und heute ist Tag des Gebets für die verfolgten Christen, ein absolut aktueller Vers. Heutzutage werden mehr Christen um ihres Glaubens willen verfolgt und sterben um ihres Glaubens willen als in der ganzen Geschichte zuvor. Und da heißt es, von denen, die um ihres Glaubens willen gesteinigt wurden, zersägt wurden, durch Schwert starben, sie gingen in Schafspelzen, mangelleidend, bedrängt und geplagt. Sie, deren der Welt nicht wert waren, irrten umher in Wüsten, Gebirgen und Höhlen. Sie starben in ihrem Elend. Wow. Ich bin immer noch geprägt und begeistert von meiner Reise, die ich mal unternehmen durfte mit Pastor Sadatschuk nach Äthiopien. Und dort wurde mir berichtet von einem Pastor, der nicht immer Pastor war. Er war ein sehr radikaler Muslim. Und ich glaube, ich habe euch diese Geschichte schon mehrfach erzählt, aber ich bin so begeistert davon, weil gerade letzten Sonntag hat sich hier ein sunnitischer Muslim aus Guinea bekehrt im zweiten Gottesdienst. Es ist absolut aktuell. Gott tut so viele große Wunder unter Muslimen. Und er war unterwegs mit seinen muslimischen Brüdern, hat Pastoren verprügelt, Kirchen angezündet. Und eines Nachts führt Jesus ihn zu einem Pastor, er bekehrt sich. Er predigt sogar Jesus Christus in einer Moschee als Mufti. Viele, viele Muslime kommen zum Glauben. Und es wird ihm ein Auge ausgestochen, er wird verprügelt und er wird ins Gefängnis geworfen. Und dort hat er mit einem Auge alles verloren, all seinen Reichtum, seine ganzen familiären Banden, ausgeschlossen aus der Familie und hat dort im Gefängnis eine Gemeinde gegründet mit 30 Leuten mit im Gefängnis. Und das ist nicht so ein schönes Gefängnis, wie wir hier in Deutschland haben, sondern das ist Äthiopien, das ist hart. Und als ich nach Hause kam, da habe ich zu meiner Frau gesagt, Schatz, ich habe immer gedacht, ich hätte Probleme, aber ich habe keine Probleme. Der Mann, der hat Probleme, aber ich habe, glaube ich, keine. Ja, und ich glaube, dass dieser Reichtum, von dem möchte ich heute sprechen. Wenn wir alles verloren hatten, dieser Mann hatte alles verloren und von ihm floss solch ein Reichtum, dass er eine Gemeinde gründet von 30 Personen in einem Gefängnis, wo keine Hoffnung ist. Und ich möchte heute von diesem Reichtum sprechen, gerade wenn wir alles verlieren. Das ist ein Geheimnis. Und ich bete, dass Gott uns dieses Geheimnis heute ein Stück weit offenbart. Ich möchte euch die Geschichte erzählen von dem reichen Mann und Lazarus. Ihr kennt sie in Lukas 16, Verse 19 bis 31. Es ist eine Geschichte, die oft missverstanden worden ist. Es ist diese Geschichte, wo Lazarus, dieser arme Mann, nicht nur finanziell arm, sondern auch gesundheitlich total krank, mit offenen Wunden. Er liegt dort bei den Mülleimern dieses reichen Mannes. Und seine offenen Wunden sind dort. Er hat niemanden, der ihn pflegt. Auch dieser reiche Mann kommt nicht heraus, um ihn zu pflegen oder einen Arzt für ihn zu bezahlen oder ihn mal einzuladen zum Essen. Er hofft nur darauf, auf eine gute Mahlzeit dort in den Mülleimern dieses reichen Mannes. Und da war wahrscheinlich viel, sonst hätte er nicht da gelegen. Und ab und zu als menschliche Zuwendung kamen die Hunde und leckten seine Wunden. Ich habe mir von einer Ärztin sagen lassen sollen, dass das antiseptisch ist, dass das sogar gar nicht so schlecht war. Das waren seine einzigen Freunde. Und dann kommt der Tag, wo beide sterben. Und Lazarus ist im Paradies, in Abrahams Schoß, mit den schönsten Freuden, mit dem absoluten Trost, den man sich vorstellen kann. Und der reiche Mann schlägt seine Augen auf, ist im Feuer der Hölle, leidet Pein und kann von Ferne Lazarus sehen im Schoß des Abrahams. Und er ruft rüber zu Abraham, 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 sag doch Lazarus, dass er nur seinen Finger hineintauche in ein bisschen Wasser und meine Zunge kühle, nur mit einem Tropfen Wasser, ein kleiner Austausch, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Merkt ihr die Parallele? Der reiche Mann wollte genau das haben, was er sein ganzes Leben lang diesem Mann hätte so geben können. Es wäre für ihn ein Nichts gewesen, einen Arzt zu bezahlen. Es wäre für ihn ein Nichts gewesen, ihn einfach zu der Küche seiner Bediensteten einzuladen und eine Mahlzeit. Aber er wollte nur einen Tropfen haben in der anderen Welt, in der ewigen Welt. Und Abraham sagt, es ist uns nicht möglich, dass wir zu euch hinüberkommen, noch dass wir zu euch, dass ihr zu uns kommt. Und hier in dieser Geschichte, diese Geschichte ist oft missverstanden worden. Diese Geschichte ist oft so instrumentalisiert worden, man darf nicht reich werden. Die Reichen kommen in die Hölle, die Armen kommen ins Paradies. Aber das ist nicht die ganze Erklärung. Und es führt uns auch in die falsche Richtung. Sondern diese Geschichte geht darum, wer ist eigentlich wirklich der Reiche in dieser Geschichte und wer ist eigentlich der wirklich Arme in dieser Geschichte. Wenn wir auf Erden sind, wenn wir die irdische Perspektive haben, dann ist tatsächlich der Reiche, der alles hat. Aber Jesus öffnet uns wie einen Vorhang und öffnet uns eine neue Perspektive unseres Daseins, nämlich die Ewigkeit, und zeigt uns, der reiche Mann war eigentlich in Wirklichkeit der ärmste Mann der ganzen Welt. Und Lazarus mit all seiner Pein, mit all seinem Verlust auf Erden, war eigentlich der Reichste, weil er in einer ganzen Ewigkeit in Abrahams Schoß war und die schönsten Freuden des Himmels genießen durfte. Ich möchte euch das mal demonstrieren. Schaut mal, und ich möchte mal drei Männer nach vorne bitten. Ich bitte mal Olli, Kevin und wen nehme ich mir noch? Ich nehme mir noch Johannes. Komm, Johannes. Drei Freunde, schau mal. Ich bitte euch mal nach vorne. Gebt ihm mal einen Applaus, sonst ist Ihnen das so peinlich. Komm mal hier auf die Bühne. Guten Morgen, lieber Johannes. So, okay, pass auf. Kevin stellen wir mal ganz hier ans Ende der Bühne. Olli ganz nah daneben, genau. So, das reicht schon. Und dich nehmen wir mal ganz ans andere Ende der Bühne. Genau, wir nehmen dich hier hin. Hier, genau. Schau mal, das ist dein Leben. Das ist das Leben von jedem. Das ist die Phase. Hier ist deine Geburt und dort hinten ist dein Tod, okay? Irgendwo hier bist du wahrscheinlich. Die hier sind im anderen Raum, ja, nebenan. Das sind unsere Kinder. So, die Kindheitsphase, ich weiß nicht, bei Männern dauert es ein bisschen länger, aber in der Regel ist die Kindheitsphase mit 14 Jahren abgeschlossen. Ungefähr hier. Hier beginnt die Pubertät. Wow. Für Eltern ein Schreckgespenst, ne? Nicht wahr? Schau mal, als wir noch Kinder waren, ich hoffe, ihr könnt euch alle noch daran erinnern, ja, denn manchmal ist es wichtig, sich zu erinnern, als wir noch ein Kind waren, da waren Dinge sehr, sehr wichtig. Wie zum Beispiel, wenn wir in Roswitha, entschuldige, ich habe mich bei dir bedient, ja? Schau mal, jetzt haben wir ein schönes Playmobil-Auto, ja? Das war ganz, ganz wichtig, leider schon ohne Räder, aber egal. Das war hier in dieser Phase so wichtig. Wenn wir zu Weihnachten kein Playmobil bekommen haben, dann ist die Welt untergegangen. Viele Tränen sind gerollt, wir haben je Zornsanfälle gehabt. Wir haben unsere Kinder, unsere Eltern manipuliert, bestraft mit Liebesentzug und alles Mögliche. Gehorsamsentzug und was wir alles für Tricks hatten. Okay? Aber als wir dann erwachsen wurden und wir fortgeschritten sind in unserem Leben, da war das nichts mehr wert. Oder? Oder spielst du noch mit deinem Playmobil-Autos? Da sind andere Dinge wichtig. Da sind die Autos auf einmal größer geworden. Ja, 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 ich weiß das. Ja, bei den Männern hat sich das Spielzeug dann verändert. Ne? Okay, aber verstehst du den Gedanken? Das, was uns dort sehr wichtig war, was wir vielleicht verloren haben, weil unser Spielzeug kaputt gegangen ist, heute als Erwachsene können wir darüber lächeln, okay? Und jetzt offenbart uns Paulus und auch diese Geschichte von Lazarus eine ganz neue Perspektive über unser Leben und über den Verlust von Reichtum, von Gesundheit, von Menschen. Nämlich Paulus sagt Folgendes, und jetzt will ich Johannes nochmal positionieren, und ich positioniere ihn mal ganz, ganz weit bis ans Ende der Bühne. Sagt Paulus, das nehme ich, unser Leben, und ich korrigiere hier nochmal nach, und ich tue dich hier noch näher, unser Leben ist nur ein Hauch. Ein ganz kleiner Hauch. Wenn wir 70, 80 wären, bin ich noch nicht. Aber ich bin ja schon 50. Und ich gucke mich um, Mauerfall vor 25 Jahren. Ey, war es nicht gestern? Kennt ihr so ein Gefühl? Unser Leben ist nur ein ganz kleiner Hauch. Aber wenn wir sterben, und hier ist jetzt nicht die Pubertät, sondern hier ist der Tod, okay? Wenn wir sterben, treten wir ein in eine Ewigkeit. Eigentlich müsste Johannes dort hinten noch beim Wendehammer stehen. Ne? Ganz, ganz weit. Unsere Ewigkeit ist eine Ewigkeit. Wow. Das heißt, Jesus hat mit diesem Gleichnis etwas erklärt. Er sagte, wer von den beiden ist der Reiche? Hier in diesem ganz kleinen Abschnitt dachten alle, der reiche Mann wäre der Reiche gewesen. Irrtum, sagt Jesus. Als er in das ewige Leben eintrat, war er in einer ganzen Ewigkeit im Feuer der Hölle. Als die Männer den Lazarus sahen, sahen sie, er ist der Arme. Irrtum, sagt Jesus, als er ins ewige Leben eintrat, war er in Abrahams Schoß. Das ist eine ganz neue Perspektive. Und Paulus spricht von dieser Perspektive im 2. Korinther 4, Vers 17, denn das schnell vorübergehende Leichte, unser Bedrängnis, wirkt ein uns über die Maßen überreiches ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Was ich hier ausdrücken möchte mit diesen drei hübschen Männern, ist unser Leben ist nur eine ganz kleine Spanne. Und all das, was wir verlieren, erscheint uns Verlust. Aber Paulus sagt, ich kann Verlust verarbeiten, wenn ich darauf schaue, dass eine Ewigkeit der Herrlichkeit auf mich wartet. Amen. Vielen Dank, ihr drei hübschen Männer. Gebt ihnen nochmal einen Applaus. Schaut mal, und das hat eine praktische Auswirkung. Das ist nicht nur Theorie für Paulus gewesen. Das war nicht nur Theologie. Das hat eine praktische Auswirkung gehabt auf sein Leben. Weil Paulus hat Verlust erlitten in seinem Leben. Tagtäglich wurde er verfolgt. Er war jemand, der immer wieder Dinge verloren hat, seine Freiheit, er war im Gefängnis, sein Reichtum, er hat Menschen verloren, Mitarbeiter, die ihm wert waren, haben ihn verlassen. Er hat das alles durch. Aber er sagt im 2. Korinther 4, Vers 18, aber ich kann das verarbeiten, ich kann Verlust verarbeiten in meinem Leben, da ich nicht auf das Sichtbare schaue. Nicht auf mein kleines Leben, sondern das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ist ewig. Wow. Paulus spricht hier von dem Schwerpunkt unseres Lebens. Das kleine Leid wird ausgewogen durch das unendlich Schwere der Ewigkeit. Das gibt unserem Leben Halt. Wir werden krisenfest. Hast du schon mal so einen Kran gesehen auf der Baustelle? Riesiger Arm, riesige Lasten müssen sie heben. Theoretisch denkst du, wieso fällt der Kran nicht um? Aber sie haben hinten, haben sie Gegengewichte. Hast du das mal gesehen? Riesige Gegengewichte, damit der Kran stabil bleibt, damit der krisenfest bleibt. Paulus sagt, ich kann mit Verlust umgehen in meinem Leben, weil ich habe ein riesiges Gegengewicht. Ich schaue auf meine Ewigkeit. Und das hat Auswirkungen gehabt in seinem Leben. 2. Korinther 4, Verse 8 und 9 sagte, wir sind in allem bedrängt, aber nicht erdrückt. Kein Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Amen. Paulus lebte sein Leben von der Ewigkeit her. Und deswegen konnte er mit Verlust umgehen. Ich möchte auf einen weiteren Aspekt gehen von Verlust. Warum Verlust nicht das Ende ist in unserem Leben, sondern Verlust sogar die Tür sein kann in eine ganz neue Lebensqualität. Ich glaube, dass Jesus uns die Augen öffnen kann, dass jede Krise, sogar die Krise des Verlustes, eine Chance sein kann, in ein Leben voller Reichtum hineinzukommen, eine andere Art des Reichtums, des himmlischen Reichtums. Ich glaube, ich habe schon mal aus dem Film zitiert, Nur mit dir. Nur mit dir ist ein Liebesfilm, amerikanischer Liebesfilm, tut mir leid, aber ein toller Film. Ein Paar, das sich verliebt, das nicht unterschiedlicher sein kann. Er, verbitterter Atheist, von seinem Vater verlassen, er ist Arzt, der Vater ist Arzt, hat die Familie wegen einer anderen Frau verlassen. Und sie reden, dieses Liebespaar, dieses ungleiche Paar, ungleicher können sie gar nicht sein, sie reden über Gott, ob es Gott gibt in diesem Film. Es ist hochinteressant, du solltest den Film heute schauen. Naja, heute ist keine Videothek offen, aber vielleicht nächste Woche. Und dann sagt er, der verbitterte Atheist, sagte, ich glaube nicht an Gott. Wenn es Gott gäbe, wenn er denn gut ist, wenn er denn allmächtig ist, dann hätte er das Leid verhindert in dem Leben von Menschen. Ne? Ihr kennt die Argumentation. Das kennt, glaube ich, jeder. Und dann ist sie. Sie ist praktisch genau das Gegenteil von ihm. Aber sie haben sich trotzdem verliebt. Naja. Und sie ist die Tochter eines Pastors, gläubig aufgezogen. Ihre Mutter ist gestorben bei ihrer Geburt. Ganz tragisch. Die junge Frau hat Leukämie, ist voller Krebs und wird bald sterben. Wunderschöne Frau, aber wird bald sterben. Dann sagt er zu ihr, warum glaubst du an Gott? Wenn es Gott gäbe, hätte er verhindert, dass du krank wirst. Dann sagt sie, wenn es kein Unglück und kein Leid auf dieser Erde gäbe, dann gäbe es auch keine Liebe und Barmherzigkeit. Wow. Da muss man erst mal drüber nachdenken. Das heißt, sie hat etwas von Gott verstanden. Sie hat verstanden, dass jede Krise, sogar jede Krankheit, jeder Verlust ist eine Chance, dass ich Liebe und Trost von Gott und auch von Menschen empfangen kann. Die Geschichte von Lazarus hat noch eine zweite Ebene. In Vers 19 von Lukas 16 lesen wir, dass dieser reiche Mann in Purpur und weiße Leinwand gekleidet war. Theologen sagen, dass dies die Kleidung eines alttestamentlichen Priesters war. Theologen glauben, dass der reiche Mann nicht nur ein reicher Mann war, ein Unternehmer, sondern dass er ein Gottesmann war, dass er ein Repräsentant seiner Religion war. Jesus möchte mit diesem Gleichnis nicht einfach so eine sozialistisch-kommunistische Botschaft bringen, Reiche sind schlecht, Arme sind gut. Das ist zu kurz gefasst. Sondern Jesus möchte hier die Armut von Religion darstellen. Dieser Mann, der ja ein Gottesmann war, der ein Priester war, an seinen Toren, an seinen Mülleimern stirbt die Welt. Stirbt dieser Kranke, dieser Arme. Er wäre eigentlich der Repräsentant Gottes gewesen. Er hätte eigentlich die Aufgabe gehabt, seinen Reichtum zu teilen mit den Armen. Er hätte eigentlich die Aufgabe gehabt, für diesen Kranken zu beten, sich einzusetzen für die Kranken, aber er konnte es nicht. Das ist eine hochaktuelle Frage für uns als Gemeinde. Wisst ihr, ich finde das im Moment so spannend, im CLW Pastor zu sein. Wir haben uns als Älteste, als Finanzteam, haben uns das Ziel gesetzt. Wir wollen ab letzten Jahr, wollen wir wieder den Zehnten geben von allem, was Gott uns geschenkt hat. Wir haben uns fürs letzte Quartal, vierte Quartal im 2014, haben wir uns das Ziel gesetzt, 20.000 Euro zu sammeln für eine barmherzige Sache. Und wir haben uns entschieden, das hinein zu investieren in ein Projekt von AVC Nehemia Hilfsdienst. Und sie haben eine Schule gemietet im Libanon, im Süden von Beirut. Und diese Schule hat angefangen mit 20 Schülern. Alles Kinder, syrische Flüchtlinge, haben ihre Eltern verloren, haben ihre Heimat verloren, haben vielleicht mit eigenen Augen gesehen, wie ihre Eltern abgeschlachtet worden sind von ISIS. Und dort sind sie nun mit 20 Schülern und die Schule ist in wenigen Monaten auf 150 gestiegen. Und sie mussten jetzt ein Gebäude anmieten. Und dann haben wir geschrieben, wir haben in diesem Jahr allein 17.000 Euro gespendet für AVC. Und dann haben wir geschrieben, lieber AVC, schreibt uns doch mal, was ihr mit dem Geld macht, weil wir haben noch 20.000. Und dann haben sie sich super schnell geantwortet. Und wir haben wunderschöne Fotos bekommen. Jetzt letzte Woche Mittwoch ist diese Schule eröffnet worden. Und ich bin so stolz. Wir haben jetzt letzte Woche unsere erste Tranche von 10.000 Euro überwiesen. Und wir haben das Ziel, bis Ende Dezember nochmal 10.000 Euro zu überweisen. Und ich finde das so genial, was AVC macht. Weißt du, wir geben ihnen nicht nur Suppe, wir geben ihnen nicht nur Essen, sondern hier sind Kinder, hier sind Waisen, die seit Jahren nicht zur Schule gegangen sind, wegen dem Krieg dort in Syrien. Und wir geben ihnen eine neue Hoffnung durch Schulbildung. Hier sind die zukünftigen Lehrer, hier sind die zukünftigen Politiker, hier sind die zukünftigen Wissenschaftler, die ihr zerstörtes Land wieder aufbauen können. Und wir sind mitten dabei. Amen. Und das ist fantastisch. Und das ist die Herausforderung an eine Gemeinde. Wie können wir den Reichtum, den wir von Gott bekommen haben? Und heute ist Tag des Mauerfalls. Wir feiern den Reichtum, den Gott uns geschenkt hat als Land. Wie können wir die Notleidenden, die Sterbenden trösten? Und schaut, Jesus lehrt uns ein wichtiges Prinzip von Verlust und Reichtum. Er lehrt uns in Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, Vers 3, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Schau mal, und ich möchte euch noch mal was demonstrieren. Ich möchte mal Kevin, komm noch mal nach vorne. Gebt ihm noch mal einen Applaus, komm. Wir haben heute noch eine Demonstration. Schau mal, Kevin ist so ein Repräsentant für unser aller Leben. Wir sind immer so beschäftigt in Deutschland. Wir haben immer so viele Projekte und da sind immer so viele Sachen, die uns beschäftigen. Natürlich Playmobil-Autos hier nehmen wir und noch mehr Playmobil und was haben wir hier? Eine Kutsche und natürlich in Deutschland ganz wichtig Bildung und noch mehr Bildung und dies noch und komm, nimm das noch und noch mehr Bildung. Genau, was haben wir? Ja, ne, festhalten und dann haben wir noch einen Pferdewagen für die Freizeit, genau. Ein Äffchen. Noch, das passt noch hier zwischen den Armen, so. Was haben wir noch? Hier, kannst du das noch? So, zwischen den anderen. Ja, jetzt, so. So sieht unser Leben aus, oder? Wir sind so beschäftigt mit unseren Dingen, die wir zu tun haben. Und deswegen sind wir so arm. Weil wir so viel festhalten in unserem Leben, wir so beschäftigt sind mit den Dingen, die uns betreffen, haben wir die Hände voll und können nicht das weitergeben, was wir eigentlich weiterzugeben haben. Oder Kevin? Jetzt musst du mitmachen, du darfst jetzt, das geht nicht mehr, ne? Oder? Haben wir nicht geübt, haben wir jetzt so schnell abgesprochen. Und das sagt Jesus. Jesus sagt, selig sind die Armen im Geist. Das heißt, wenn du das jetzt, und jetzt sagst du das alles mal hier auf die Bühne legen. Wow. Wenn er das alles mal ablegt, dann hat er Zeit, das wirklich Wichtige zu nehmen und etwas weiterzugeben. Und deswegen sagt Jesus, selig, glücklich, die Armen im Geist. Verstehst du, Jesus öffnet uns eine Tür, da ist im Verlust ist eine Chance. Ist eine Chance, etwas zu bekommen von Gott, von dem Reichtum Gottes. Dankeschön, Kevin, du bist der Beste. Und schau mal, ich glaube, ich habe ein Geheimnis entdeckt über die Jahre, wo ich jetzt Pastor bin. Und ich habe jetzt, letztens musste ich mal nachrechnen, weil jemand hat mich gefragt, ich zähle solche Sachen nicht. Aber ich glaube, dieses Jahr das 25. Jahr im vollzeitlichen Dienst. Wow. Aber ich mache, keine Sorge, ich mache keine Feier. Ich mache einfach weiter. Und also ich habe etwas entdeckt. Ich habe etwas entdeckt, dass Menschen, die die größten Verluste hatten in ihrem Leben, Eltern, die ihre Kinder verloren haben, Gläubige, die durch Zeiten von unheilbaren Krankheiten gegangen sind, Menschen, die ihren Ehepartner verloren haben, Menschen, die finanziellen Bankrott anmelden mussten, das sind oft Menschen, die mehr zu geben haben als andere Menschen. Ich habe mich gefragt, warum ist das so? Letzten Donnerstag, da wo der Streik anfing, da hatte ich einen Termin in Düsseldorf. Also das war allein ein Abenteuer, da nach Düsseldorf zu kommen, zum Ausländeramt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was in Deutschland los ist. Ich war dort mit einer unserer Konvertiten, eine Frau, die sich gerade jetzt im August bekehrt hat, übernatürlich. Sie möchte gern Deutsche werden. Ich habe gesagt, du wirst meine Lieblingsdeutsche. Amen. Dann sind wir zur Vernehmung, also zum Verhör, zum Interview gegangen. Ein riesiger Wartesaal. 100 Menschen, dicht auf dicht, eine Toilette. Ich habe immer gebetet, Herr, lass mich nicht nochmal auf Toilette gehen. 5 Stunden haben wir gewartet auf unseren Termin. 5 Stunden. Als ich dann alle meine 100 E-Mails abgearbeitet habe, habe ich mal meine Augen aufgemacht und da waren neben uns 3 ganz nette Kurden, kamen gerade aus Syrien. Sie waren gerade 20 Tage in Deutschland. Ganz nett haben uns unterhalten. Naja, was heißt unterhalten? Sie konnten nur Arabisch und nicht Deutsch. Und wir haben mit Händen und Füßen. Und ich habe immer mal meinen selben arabischen Satz losgesagt. Baraka Allahu fik. Der Herr segne dich. Und sie, Und dann haben sie uns gezeigt, wir sind gerade von Daesh. Daesh ist die ISIS auf Arabisch. Haben sie immer so gemacht. Wir sind gerade nur mit unserem Leben entronnen. Deutschland, Deutschland so, die sind glücklich. Als wir fertig waren mit unserer sehr ausgiebigen Konversation, kamen sie, wir hatten so eine Stunde, wo wir irgendwie die Langeweile unerträglich wurden, dann haben sie ihre Schokolade mit uns geteilt. Habe ich gedacht, das ist ein Geheimnis. Ich habe erfahren, Menschen, die oft gar nichts haben, sind oft noch gastfreundlicher als manche, die alles haben. Das ist ein Geheimnis in dem Verlust. Viele Gläubige können sich in Hiob wiederfinden. Wir haben ihn letzte Woche behandelt. Er, der seinen Verlust versuchte zu verarbeiten mit Religiosität. Erst als Gott mit ihm ins Gespräch kam über seine wirkliche Bitterkeit, konnte Gott ihn heilen. Und dann heißt es am Ende, und Gott wendete das Geschick von Hiob und er vermehrte alles, was er einmal hatte, auf das Doppelte. Sein Ende nahm ein glückliches Ende. Aber weißt du, was davor kam? Gott verlangte von ihm in seinem Verlust für seine Freunde zu beten. Die Freunde, die versucht hatten, stundenlang ihm zu zeigen, ja, du bist ja nur in dieser unglücklichen Situation, weil du ein Sünder bist, weil du schuld bist. Ne? Solche Ratgeber haben wir oft. Wir sind ins Unglück geraten und dann gibt es Freunde, die sagen, war ja nur deine Schuld, war ja nicht der Grund. Und er sagt, Gott sagt zu ihm, ich möchte, dass du in deinem Verlust für diese drei Freunde betest. Und er betete für sie. Gott vergab den Freunden ihre Schuld. Und Hiob bekam das Doppelte von dem, was er einmal verloren hatte. Ich glaube, hier ist ein tiefes Geheimnis, ihr lieben Freunde. Jeder Verlust, so bitter er ist, ist, glaube ich, eine Wand mit zwei Türen. Du kannst wählen, durch welche Tür du gehst. Du kannst durch die Tür der Bitterkeit gehen. Du kannst sagen, Gott, warum hast du das zugelassen? Warum hast du mir diesen geliebten Menschen genommen? Warum hast du mir all meinen Reichtum genommen? Warum hast du mir meine Gesundheit genommen? Und du kannst bitter werden bis zu deinem Lebensende. Oder du kannst durch die andere Tür gehen und du kannst sagen, Gott, ich glaube, du hast mir eine Chance gegeben, etwas von dir zu empfangen. Ich glaube, da ist ein Geheimnis, was wir nur lernen können im Verlust. Dass wir im Verlust beschenkt werden von Gott, um weiterzugeben. Und deswegen ermutigt uns das Wort Gottes, verwandle deine Zeiten des Unglücks, deine Zeiten des Schmerzes in Zeiten, wo du getröstet wirst vom Vater. Psalm 94, Verse 18 und 19. Da heißt es, wenn ich sagte, mein Fuß wankt, solche Zeiten kennen wir. Dann stärkte mich deine Gnade, Herr. Dann stärkte mich deine Liebe, kann man auch übersetzen. Wenn unruhige Gedanken in meinem Herzen waren, so tröstete mich oder liebkoste mich deine Tröstungen, wurde ich getröstet durch deine Tröstung in meiner Seele. Im 2. Korinther 1, Verse 4 und 5 heißt es, der Vater der Erbarmung, der Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unser Bedrängnis, damit wir auch andere trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir von Gott getröstet werden. Merkst du hier etwas? Paulus spricht hier von einer Chance, die er gesehen hat in seinem eigenen Verlust. Er empfing in seinem eigenen Verlust die Tröstungen Gottes. David spricht hier von den Liebkosungen der Liebe Gottes, als sein Fuß gewankt ist, als unruhige Gedanken in seinem Herzen waren. Wir empfangen das, damit wir andere trösten können. Denn wie die Leiden des Christus überreich auf uns kommen, so ist auch durch den Christus unser Trost überreich. Das ist das Geheimnis des Christus. Er wurde arm. Er machte sich selbst zu nichts. Er, der alles ist. Er, der Mächtige ist. 2. Korintherbrief 8, Vers 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, der reich war, um euretwillen arm geworden ist, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Der Austausch, der am Kreuz geschah. Dieser Christus wohnt in dir. Dieser Christus wohnt in mir. Paulus entdeckt dieses Geheimnis im 2. Korinther 12, Vers 10. Deshalb habe ich sogar Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ich werde nie die Geschichte vergessen, und dann bin ich auch schon fertig, von diesem Bibelschüler, von dem wir erzählt bekommen haben in unserer Bibelschule in England. Er ging auf eine sehr intellektuelle Bibelschule. Und er war der Schlechteste von allen. Er hat nur Sechsen geschrieben. Und die Direktoren haben sich Sorgen über ihn gemacht, haben gedacht, was wird aus diesem jungen Mann werden? Und welche Gemeinde wird ihn anstellen? Und dann haben sie ihn, glaube ich, aus Gnade haben sie ihn noch durch die Prüfungen durchgehen lassen. Aber keine Gemeinde hat ihn genommen. Niemand hat ihn eingestellt. Er war der Schlechteste aller Bibelschüler. Aber er wollte auch nicht Pastor werden. Er hatte eine andere Berufung. Er nahm sich seinen Schlafsack, er nahm sich seine Isomatte und er legte sich in London unter die Brücken zu den Pennern, zu den Obdachlosen. Und hat nebenbei gearbeitet und von seinem verdienten Lohn hat er angefangen, den anderen Brote mitzubringen, Suppe zu kochen und fing an, das Evangelium zu verkündigen dort. Und dann hatte er offene Ohren. Und viele Leute kamen zum Glauben. Als diese Geschichte bekannt wurde, bekam er immer mehr Spender, die für seine Arbeit spendeten, dass er so viel Geld hatte, dass er die ersten Räumlichkeiten anmieten konnte für eine Suppenküche. Hat dort eine der größten Suppenküchen von ganz London aufgebaut. Und hunderte von Leuten hörten das Evangelium. Er wurde so berühmt, dass er eingeladen worden ist von Queen Elizabeth. Und war im Fernsehen und predigte das Evangelium der Liebe durchs Fernsehen. Ganz England hat ihn gehört. Und übrigens auch seine ehemaligen Bibelschullehrer. Das ist so lustig, weil sie lachten, weil sie sagten, wir hatten überhaupt keine Hoffnung für ihn. Wir hatten gedacht, wo soll dieser Junge enden? Jetzt tut er etwas, was wir nie haben tun dürfen. Wovon wir immer geträumt haben, er sitzt neben Queen Elizabeth und predigt durchs Fernsehen von der Liebe und Gnade Jesu Christi. Amen. Was für eine wunderbare Gnade. Ich möchte dich ermutigen. Ich weiß nicht, an welchem Punkt du gerade bist, welchen Verlust du gerade durchmachst. Aber ich möchte dir sagen, 2 Türen. Ich möchte dich heute so gern gewinnen, dass du durch die Tür der Chance gehst. Dass du sagst, Gott, ich verstehe zwar nicht, warum das alles geschieht in meinem Leben, aber eins weiß ich, wenn mein Fuß wankt, stärkte mich deine Liebe. Wenn unruhige Gedanken in mir waren, deine Tröstung liebkosten meine Seele. Ich möchte heute beten, dass du diesen Trost empfängst und auch die Kraft, dass du diesen selben Trost weitergeben kannst. Vater Gott, ich möchte dir von ganzem Herzen danken. Du bist der Vater der Erbarmung. Du bist der Gott allen Trostes. Ich danke dir, dass du heute hier bist, um uns in unserem Verlust, egal welchen Verlust wir gerade erleiden, zu trösten. Du schenkst uns eine neue Perspektive. Und ich möchte gerade, weil das so ein wichtiger Punkt ist, ich glaube, es ist sowieso der wichtigste Punkt, die Geschichte von dem reichen Mann und Lazarus. Und ich möchte gerne heute eine Einladung geben. Ich möchte gerne fragen, vielleicht sind Menschen hier, die sagen, mir war das gar nicht wirklich bewusst, dass nach dem Tod das eigentliche Leben kommt, die Ewigkeit. Gott liebt uns. Er träumt davon, dein Freund zu sein. Er möchte eine ganze Ewigkeit mit dir verbringen und jetzt schon in diesem Leben. Das Wort Gottes sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern wird ewiges Leben empfangen. Jesus kam, um unseren Platz einzunehmen im Gericht. Wer ihn wählt als Herrn und Retter, darf durch die Tür gehen in eine Ewigkeit voller Glück. Und die gute Botschaft ist, die Ewigkeit fängt jetzt schon an. Amen. Ich möchte fragen, heute Morgen, während unsere Augen geschlossen sind, ist hier jemand, der vielleicht zum allerersten Mal sagen möchte, Jesus Christus, ich habe erkannt, du bist die Tür in die Ewigkeit. Du bist mein Retter. Du bist mein Herr. Ich erlaube dir. Komm in mein Herz. Vergib mir meine Schuld. Ich möchte dir gehören. Und wenn jemand heute hier ist, der diese Entscheidung treffen möchte, dann bitte ich dich einfach ganz kurz, deine Hand zu heben als ein Zeichen. Ich würde gern für dich beten. Ist jemand hier? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne für Sie beten. Danke, Jesus. Danke, Herr. Halleluja, Jesus. Preis sei dir. Jemand hier ist, der sagen möchte, ich möchte heute zum allerersten Mal in meinem Leben, möchte ich eine Entscheidung treffen, dass Jesus der Retter und Herr wird in meinem Leben. Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Danke, Vater Gott. Nun möchte ich gerne beten. Ich möchte gerne zu einem zweiten Anliegen kommen. Ich möchte gerne fragen, während unsere Augen noch geschlossen sind, ich möchte gerne für die beten, die Verlust gerade in ihrem Leben erleben. Und ich glaube, dass der Trost des Heiligen Geistes heute hier ist. Du sagst, ich möchte das erleben, was David erlebt hat. Ich möchte erleben, dass die Liebe Gottes mich stärkt, wenn mein Fuß wankt. Ich möchte erleben, dass die Tröstung Gottes meine Seele liebkosen. Gerade wenn unruhige Gedanken mich quälen, sogar nachts, weil ich nicht schlafen kann, weil ich so eine Trauer habe über das, was ich verloren habe. Und ich möchte dich ermutigen, dass du deinen Verlust zu Gott bringst heute und sagst, Gott, ich möchte durch diese Tür der Chance gehen. Ich möchte, so wie Paulus, erkennen, ein Verlust ist auch eine Chance, von Gottes Reichtum zu nehmen, um andere zu trösten, die auch in derselben Situation sind, wie ich war. Und wenn du das empfangen möchtest, wenn du die Kraft und den Trost Gottes brauchst, möchte ich gerade dich bitten, an deinem Platz, wo du bist, öffne auch da einfach deine Hände als ein Symbol für den Heiligen Geist, dass du seine Berührung brauchst, dass du Kraft brauchst für deinen Alltag, für deine Krise, und die Festigkeit und die Stärke Gottes wird gerade jetzt auf dich kommen. Vater, ich bete gerade jetzt für jeden Einzelnen, der seine Hände geöffnet hat, Vater. Ich bete, Herr, tröste sie, Vater. Tröste sie, Herr. Danke, Herr, dass deine Liebe sie stärkt, Herr. Danke, dass deine Liebkosungen über sie kommen, Herr. Dein Trost über ihre Seele. Mach sie stark, Herr. Und ich bete, dass sie Mut haben, durch diese Tür der Chance zu gehen und zu sagen, Herr, in meinem Verlust empfange ich deinen Reichtum, damit ich auch andere trösten kann, so wie du mich getröstet hast. In Jesu mächtigen Namen. Amen. Der Herr stärke und segne euch. Lasst uns mal gemeinsam aufstehen, dass wir Gott noch einmal die Ehre geben, dass wir ihn feiern, dass wir Jesus erheben, denn er ist die Quelle all unseren Reichtums. In Jesu Namen. Amen.